Final Fantasy Remake, meine sehr verehrten Damen und Herren, da war doch was. Da haben diese Leute von The Pod doch schon eine komplette Sonntagsfolge dazu gemacht. Und jetzt machen die Verrückten noch eine Wertschätzung. Was ist denn da los? Was ist denn da passiert? Die Antwort lautet natürlich, dass der ortsansässige Final Fantasy Experte nicht anwesend war bei dieser Sonntagsfolge. Ja, man nennt ihn ja auch den Marcel Reich-Ranitzky der japanischen Rollenspiele. Die Rede ist natürlich vom ebenso klugen wie gut aussehenden Jochen Gebauer, der heute über dieses Spiel reden möchte mit dem nicht minder klugen und gut aussehenden Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
Oh wow, damit hat er mich jetzt gleich bezirzt und umgarnt, obwohl ich justament sein überbordendes Ego tadeln wollte, mit dem er sich ja auch wieder noch einen extra Podcast zu Final Fantasy VII Remake erquengelt hat.
Ich habe mir den überhaupt nicht erquengelt. Du hast gesagt, sobald du wieder da bist, musst du Final Fantasy VII Remake spielen und wir machen einen Podcast dazu. Hast du gesagt?
Auch wieder wahr. Und wenn wir schon einen Resident JRPG-Spieler im Projekt haben und auch einen, der sich so wunderbar aufregen kann, da bin ich auch tatsächlich persönlich privat daran interessiert, wie der Sinnesorganismus Jochen Gebauer dieses Spiel erlebt hat, das ja doch schon so ein paar Überraschungen mit sich bringt.
Ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, wert, nochmal drauf zu gucken. Und ich bin mal sehr gespannt. Ich habe eure Sonntagsfolge absichtlich nicht gehört. Die hattest du ja aufgenommen mit dem Kollegen von Hooked, richtig?
Ja.
Und ich habe sie extra nicht gehört, nicht deswegen, weil es mich nicht interessiert, was ihr dazu zu sagen habt, sondern weil ich gewissermaßen jungfräulich in die ganze Geschichte reingehen wollte und jetzt nicht irgendwie das Gefühl hätte, vielleicht auch so irgendwie unterbewusst ein, oh, darauf und darauf muss ich Bezug nehmen oder das sehe ich ähnlich oder da grenze ich mich irgendwie ab, sondern hier einfach mal meine Meinung reinschmeißen und dann kannst du mir ja so gewissermaßen Feedback geben, à la, haha, das haben wir auch gesagt oder was zur Hölle, das wird lustig.
Ja, das war damals eine Aufnahme, da hatte ich einen echten JRPG-Profi und auch einen Fan des Spiels oder einen Fan der Final Fantasy-Reihe neben mir. Und ich kenne das Original nicht, ich habe das nie gespielt, ich bin relativ naiv an Final Fantasy VII Remake rangegangen und das war eine interessante kleine Parallel-Experience für uns beide und zwei interessante Perspektiven und ich bin nun insbesondere auf deine Perspektive gespannt. Und deswegen, ja. Hast du zum Beispiel Final Fantasy VII damals auf der PS1 gespielt?
Nein.
Und genauso geliebt wie all die anderen seltsamen Kinder da draußen?
Nein, ich hatte keine PS1. Deswegen musste ich warten, bis es damals die PC-Umsetzung gab. Also Final Fantasy VII, das Original kam ja 1997 für die PS1 raus und es kam später eine PC-Umsetzung. Ich würde jetzt mal so aus dem Gedächtnis heraus sagen, so ein Jahr oder anderthalb später, aber nageln Sie mich bitte nicht drauf fest, meine Damen und Herren. Die habe ich dann gespielt. Die hatte auch einen hässlichen Bug, nämlich dass die sehr, sehr gerne an einer bestimmten Szene, die im Remake erst gar nicht zum Tragen kommt, weil sie später im Spiel ist, zum Absturz geführt hat. Und ich weiß noch, wie lange ich dran rumgetüftelt habe, dass ich das weiterspielen konnte. Das war wirklich also damals war das ein Muss-man-haben, wenn man japanische Rollenspiele mag, Final Fantasy Spiel. Das erste Final Fantasy sozusagen der neuen, der 3D-Generation, ist auch das Final Fantasy, von dem ich den Eindruck habe, dass sehr viele Leute ihre Erstbeziehung sozusagen mit der Reihe hatten, was vielleicht erklärt, warum das in nostalgisch so verklärter und so großartige Erinnerung ist, weil ich jederzeit sagen würde, zum Beispiel Final Fantasy VI war das mit Abstand bessere Spiel, aber dazu dann später ein bisschen mehr und mal gucken, was das Remake draus macht, aber ja, das war so ein Must-Have-Spiel, ich hab's nur auf dem PC gespielt.
Okay, da bist du jetzt noch in derselben Narration, ja, die Zeitachsen überschneiden sich. Unser damaliger Gast, der Thomas Golk von Hooked, der hat das auch auf dem PC gespielt, ja. Also noch weicht das Gespräch nicht ab.
Ist halt ein kluger Mann.
Hat's dich denn wenigstens in irgendeiner Form auch, hat dir das irgendwas mitgegeben, das Final Fantasy VII, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so gut wie Final Fantasy VI war, es war der Schritt in Richtung 3D-Grafik, es hat einen sehr populären Plot-Twist, den auch ich kannte, obwohl ich das Spiel nie gespielt habe, weil der einfach in die Popkultur rübergeblutet ist und generell hatte ich den Eindruck, dass man Final Fantasy VII irgendwie offensichtlich kannte.
Ja, Final Fantasy VII kannte man damals, wenn man sich für Rollenspiele interessiert hat, auf jeden Fall. Es war halt, also es hat mir gefallen, ich mochte es schon immer, aber das Mögen war eher auf so einer, ich sag jetzt mal teilweise auch Guilty Pleasure Ebene, weil ich fand Final Fantasy VII nie so dramatisch gut, wie es teilweise geschrieben wurde und wie es in so einer nostalgischen Verklärung jetzt als das beste Final Fantasy und so weiter gefeiert wird. Dazu waren mir Teile davon einfach viel, viel zu cheesy, da werden wir jetzt auch noch so ein bisschen drauf zu sprechen kommen bei einer Sequenz aus dem Remake und andere Teile, gerade was die vermeintlich so brillante Story angeht, also die basiert halt auf diversen Prämissen, wenn am Ende die kompletten Auflösungen dann rauskommen, werde ich hier jetzt nicht spoilern, aber also ja, sie hat mich am, sozusagen, sie hat das Ganze am Laufen gehalten, ich war immer neugierig, wie es weitergeht, aber da waren zu viele Sachen, wo selbst mein damaliges jugendliches Ich schon gesagt hat, ach, das ist aber jetzt nun wirklich nicht sonderlich gut erzählt und das glaub ich euch jetzt nicht und das steht aber auf tönernen Füßen, also da gibt's Plotlöcher, da kannst du LKWs durchfahren. Aber für viele Leute, vielleicht auch, weil viele Leute so eine kindliche Erfahrung mit dem Ganzen gemacht haben, so wie es mir vielleicht mit einem Final Fantasy IV geht, was in meiner Erinnerung wahrscheinlich besser ist, als das in Wirklichkeit ist, so weil es meine so 12-, 13-, 14-jährige Erfahrung mit diesem Ganzen und Ersterfahrung mit Final Fantasy gewesen ist, so geht's vielleicht anderen mit Final Fantasy VII, die das dann nicht so extrem wahrgenommen haben. Ich fand's immer ein sehr gutes Final Fantasy, aber nicht eins der besten.
Wie hast denn du dann auf die Ankündigung des Remakes reagiert? Und insbesondere auf den Fakt, dass sich dann rausstellte, dass das Spiel zu Release nur einen kleinen Teil von Final Fantasy VII nacherzählen würde, nämlich den Einstieg, wo man sich in dieser ja, Industriestadt Midgar befindet.
Ja, ich habe ja, wir haben im Podcast lange drüber geredet, also bevor Square wirklich die Katze aus dem Sack gelassen hat und mehr oder weniger zugegeben hat, dass das Ganze nur der Spieleinstieg war, saßen wir ja hier und ich habe mir das angeguckt und ich habe gesagt, ich sehe nur Szenen aus Midgar in jedem von diesen Trailern, auf jedem Screenshot. Das kann nur irgendwie der erste Teil sein. Das muss in vielen verschiedenen Teilen existieren und da hat Square durchaus zumindest noch so getan, ohne es jetzt offen auszusprechen, als sei das Remake das ganze Spiel. Und das tun sie ja bis heute noch. Also ich meine, auf der Verpackung, wenn ich in den Mediamarkt gehe und es dort aus dem Regal nehme, steht Final Fantasy VII Remake drauf. Ja, es gibt einen kleingedruckten Text auf der Rückseite, der relativ nahelegt und impliziert, dass das nur der erste Teil ist, aber da schreibt man Teil 1 drauf. Also das hatte ich, glaube ich, hier in meinem Feierabendbier während meiner Auszeit mit André. Sowas finde ich bis heute ärgerlich, weil das Leute an der Nase rumgeführt ist. Wenn man vielleicht früher als 14-Jähriger Final Fantasy VII toll fand, heute eine Playstation hat, vielleicht nur FIFA ansonsten spielt und man in Call of Duty und jetzt dran vorbeikommt und sagt, ach, guck mal, Final Fantasy, da gibt's ein Remake davon, das nehme ich mit, dann wird auf den ersten Blick eben nicht erkenntlich, dass das nur ein Teil von vielen Teilen sein soll. Und ich finde, das ist man seinen Kunden schlicht und ergreifend schuldig, dass man das auch offen und ehrlich so auf eine Verpackung draufschreibt. Alles andere ist zumindest eine bewusste Irreführung, die ich echt nicht okay finde und die, egal wie ich zu dem Spiel ansonsten stehen würde, sowieso dafür sorgen würde, dass ich im Rahmen einer Wertschätzung keine Kaufempfehlung zum Vollpreis aussprechen würde. Dann geh ehrlich mit deinen Leuten um. Das finde ich bis jetzt immer noch sehr schäbig.
Ich war mega irritiert, als du dann auch im Rahmen dieser Spekulation, bevor das Spiel rauskam, auch meintest, dass der Anfang, wo man in Midgard spielt, in Final Fantasy VII im Original, ja lediglich wirklich der Spieleinstieg ist und in 4 Stunden durchgespielt. Und da war ich extrem neugierig darauf, wie um alles in der Welt, die da ein Standalone-Spiel zu praktisch einer 4-stündigen Vorlage bauen wollen. Warst du da auch neugierig?
Ja, frag doch mal Peter Jackson. Ich war neugierig, also ich hatte schon befürchtet, dass es sehr viel Filler-Stuff geben würde. Also irgendwie muss man ja aus dem überschaubaren Rahmen, den man jetzt mit dem Originalmaterial hat, muss man den ja irgendwie auf das 4- oder 5-fache aufblähen. Und dass da jetzt nicht irgendwie toller, originärer Krempel dazukommen würde, das war eigentlich zu erwarten. Viel spannender fand ich allerdings, also die ganzen, auch da werden wir noch dazu kommen, aber die ganzen miesen Nebenquests und so weiter, damit war vollkommen zu rechnen. Das hat mich nicht wirklich überrascht. Was mich interessiert hat, ist, Midgar ist jetzt als Szenario zumindest für mich nicht sonderlich interessant, was weniger an der Stadt an sich liegt oder an dem ganzen Szenario drumherum, sondern weil das optisch vom ganzen Artdesign her, das ist halt so eine dreckige Industriemetropole, insbesondere in den Schauplätzen dieser Metropole, wo das spielt, nämlich in den Slums, viele Lagerhäuser, diese ganze Ästhetik, also diese dreckige Science-Fiction-Lagerhallen-Ästhetik, die finde ich halt nicht sonderlich spannend. An der hat man sich gerade im Medium Computer und Videospiel über die Jahre hinweg einfach vollkommen tot gesehen und tot gespielt. Und dadurch, dass man halt dieses Erbe sozusagen mit sich rumträgt, das muss halt in Midgar spielen. Und Midgar sieht halt im Original nun mal so aus. Fand ich halt eher interessant, ob ich 25 Stunden lang in Midgar spielen will, weil das fand ich schon im Original den schwächsten Teil des Spiels.
Ah, interessant. Mich hat Midgar ja tatsächlich fasziniert. Ich mochte diese etwas plumpe Metapher, ja, der Oberschicht und der Unterschicht mit einer Stadt, die praktisch auf riesengroßen Säulen steht und die den Schatten wirft auf die Slums, die praktisch künstlich beleuchtet unter der eigentlichen Stadt vor sich dahin vegetieren und dann auch noch der böse Shinra-Konzern, der praktisch der der Weltenkugel die Lebensenergie absaugt, um ja so ein bisschen als Metapher für die Petrochemie, ganz schön plump, aber irgendwie angenehm übertrieben dargestellt. Ich fand das unglaublich faszinierend, Midgar als Schauplatz, als Idee und da drin ins Spiel zu erleben, weil ich kannte die Vorlage noch nicht und für mich war das einfach nur erfrischend und angenehm blödsinnig.
Ich finde halt den Teil von Midgar, der mich immer interessieren würde, und da hat natürlich ein Remake halt das Problem, dass es ein Remake ist, nämlich eigentlich den Teil der Oberschicht, so in den wenigen Szenen, wo man es mal sieht und die dann so ein bisschen, ja, ich würde sagen, so 40er Jahre angehaucht von der ganzen Ästhetik sind, wie die Autos aussehen, wie die Leute dort rumlaufen und so. Das ist ein total interessantes Szenario. Aber man sieht halt immer nur diese 0815 Slums und Lagerhallen. Das ist halt ein bisschen, also es hat mich jetzt, ich habe es durchgespielt, das hat mich jetzt nicht wahnwitzig gestört. Man sieht allerdings auch, und das ist total interessant, wie winzig dieses Spiel ist. Also wenn du am Ende, wenn am Ende diese Spielwelt aufgeht, zumindest, ich sag jetzt mal 80% der Spielwelt aufgeht, so kurz vor den letzten Kapiteln, und du halt durchlaufen kannst, so wo früher halt immer irgendwelche Begrenzungen durch waren, dann siehst du halt auch erst, wie klein eigentlich diese Welt ist, die sie dort gebaut haben, einfach weil das Szenario wahrscheinlich auch nicht so viel mehr hergibt, wenn du eben die ganze Zeit nur bei der Unterschicht sozusagen zu Gast bist und halt nicht mal hoch kannst, weil die ja auf diesen beiden Ebenen, wie du schon gesagt hast, existiert, und die Unterschicht, die lebt dann gewissermaßen unter dem Boden der Oberschicht. Ja, also sehr plump in der Metapher, aber funktioniert schon ganz gut mit künstlichem Licht, das dann noch nach unten irgendwie geschickt wird. Und dann halt dort hochzukommen und so weiter, das fand ich interessant. Oder wenn es später ins Hauptquartier von Shinra geht, dann finde ich, wird's interessanter als eben immer wieder diese verslammte Lagerhallen-Ästhetik.
Ja, das stimmt schon. Das gibt ein bisschen zu viel Schrottplätze in dem Spiel.
Oh ja, es gibt sehr, sehr viele. Aber so vom Grundszenario und auch von dieser ganzen Grundprämisse, diese Umweltorganisation, der man dann ja als Söldner beitritt und denen so ein bisschen hilft, gegen den bösen Konzern zu kämpfen, ist ja witzig, wie dass die heute so aktuell ist wie quasi noch nie und wie zu Release schon nicht.
Absolut. Und da war ich voll überrascht, dass auch Barrett, der Anführer dieser Widerstandsorganisation oder dieser Ökoterroristen, dass der tatsächlich schon ein bisschen hart extremistisch rüberkommt. Das hat mich beim Spielen A überrascht und B auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Ich habe das gesamte Spiel über, und er hält dann auch hier und da nochmal eine Rede und der macht auch eine leichte Entwicklung durch, aber der war bis zum Schluss für mich praktisch ein Extremist und zum Schluss auch immer noch ein Terrorist. Der hat Leute auf dem Gewissen. Das ist ziemlich harter Stoff.
Ich glaube, es ist unabsichtlich harter Stoff. Jetzt kommen wir wirklich zu einem der interessanten Punkte, wenn wir so ein bisschen über die Figuren reden. Das Ganze, nachdem wir so ein bisschen die Prämisse abgehakt haben. Weil was ja passiert, um es nochmal für die Leute zusammenzufassen, denen das so ein bisschen fremd ist. Wir kommen in der Rolle unseres Protagonisten, Cloud Strife, wie er heißt, der früher anscheinend ein Soldier war, wie es das Spiel nennt. Das scheint eine Art Elite-Einheit der Armee gewesen zu sein. Der kommt halt in diese Stadt nach Midgar, schließt sich dort als Söldner einer eben dieser Umweltgruppe namens Avalanche an. Der Anführer dieser Umweltgruppe heißt Barrett. Dann macht noch seine Kindheitsfreundin Tifa, ist auch noch Teil dieser Widerstandsgruppe, und im weiteren Verlauf trifft er ein junges Mädchen mit seltsamen, mysteriösen Fähigkeiten namens Aerith, die sich dann auch mehr oder weniger dieser Gruppe anschließt. Das ist so der harte Kern, um den es geht. Und Barrett, von dem Sebastian jetzt gerade hatte, dieser Anführer dieser Widerstandsgruppe Avalanche, erstens interessanterweise für ein japanisches Rollenspiel, muss man auch an diesem Jahr und Tag sagen, ist er schwarz. Das war damals für mich eine echte Überraschung übrigens, bei 1997 oder 98. Ja, in Final Fantasy mit einem wirklich Schwarzen, das war schon damals neu. Und das interessanterweise ist das bis heute im japanischen Rollenspiel relativ neu.
Okay. Ich erinnere mich da auch nur so ein bisschen stirnrunzelnd an die Yakuza-Reihe, wo es schwarze Charaktere nur als Bösewichte in Nebenaufgaben gab, die zumindest in Yakuza 3 die junge Mädchen von der Straße weggefangen haben und die als Foreigner, also als Ausländer betitelt wurden. Oi, oi, oi.
Da hat auch Japan teilweise noch ein paar Schritte zu machen.
Ja.
Und Barrett, jetzt Geständnis an dieser Stelle, wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich Final Fantasy VII nie so brillant finden werde wie Final Fantasy VI. Ich finde den ganzen Cast, also die Figuren durch die Bank weg, relativ langweilig. Also es gibt die ein oder andere Ausnahme, aber Barrett, ich fand ihn im Original, da ist er schon so ähnlich, nämlich ein ziemlicher Hardcore-Fanatiker. Und jetzt, was sie auch draus gemacht haben, macht den keinen Deut besser. Ich mag den nicht. Also nicht nur, weil er ein Terrorist ist, sondern auch noch, weil er dumm wie 5 Meter Feldweg dabei ist. Also der wird halt wirklich, das Spiel skizziert ihn als jemanden, der nicht nur dickköpfig und stur ist und wirklich sehr fanatisch in seinen Überzeugungen, dass Shinra und dieser Konzern weg muss, damit könnte ich ja noch übereinstimmen, und damit könnte ich noch leben, sondern der auch dauernd dumme Sachen macht. Also so à la, es gibt zum Beispiel eine Szene, da wird etabliert, dass die eine Figur von einem Schutzschild geschützt ist und man nicht drauf schießen kann, weil Barretts sozusagen Eigenart ist noch, dass er eine, fragen Sie nicht warum, meine Damen und Herren, kommt dann später in den weiteren Teilen des Remakes, aber dass er ein Maschinengewehr statt einem Arm besitzt. Mhm. Und wirklich 2 Minuten später, ähnliche Situation, jeder Depp weiß, der Figur da drüben ist immer noch von einem Schutzschild geschirmt und er, jetzt können wir ihn platt machen und natürlich kommt das Schutzschild. Und solche Szenen gibt es bei Barrett einfach immer und immer wieder. Und wenn er nicht, Barrett hat noch eine kleine Tochter, Marlene, wie sie heißt, und wenn es Marlene und die Beziehung, die wirklich recht liebevoll dargestellt wird, nicht geben würde, würde ich echt sagen, Barrett, verpinkel dich aus meiner Party, aber sofort. Also ich fand den noch unangenehmer und unsympathischer als im Original. Also den will ich nicht in meiner Gruppe haben.
Ui, okay, so schlimm. Na gut, mich hat er eher ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Ich habe ihn einfach nicht kapiert und er war mir auch eher egal. Und ein ähnliches Problem hatte ich bei Tifa Lockhart, deren Geschichte und Charakterentwicklung ich irgendwie unvollständig, nicht ganz auserzählt empfunden habe. Liegt aber vielleicht daran, dass das halt bloß der Anfang von Final Fantasy VII ist, der geremaked wurde. Die Tifa, die kenne ich auch durch Popkultur. Die ist auch durchgedrungen in Memes, in irgendwelche Vergleiche, in Cameo-Auftritte irgendwo. Ich kannte ihren Style, also ihr Artwork oder ihr Aussehen, bevor ich zum ersten Mal irgendwie Final Fantasy VII Remake gespielt habe. Deswegen war ich da auch durchaus interessant. Und sie wird ja auch so ein bisschen als romantische Beziehungsoption für Cloud und als Kindheitsfreundin inszeniert. Aber ich habe zum Beispiel nie so wirklich begriffen, ist sie jetzt mit Barrett verheiratet oder nicht? Ist sie die Mutter von Barretts Tochter oder arbeitet sie einfach nur dort? Und
sie arbeitet nur dort.
Okay, das wurde mir zum Beispiel nie so richtig klar. Und dann eben habe ich ihren Sie scheint dann auch so ein bisschen am Scheideweg zu stehen, ob sie jetzt diesen Gig bei dieser Ökoterroristengruppe gut findet oder nicht. Aber irgendwie ist das dabei geblieben, dass sie sich unsicher ist. Das war für mich auch ein bisschen unbefriedigend. Die besten Charaktere im Spiel waren für mich die kleineren Nebencharaktere. Die haben mir mehr Spaß gemacht. Ja, die waren ein bisschen extrovertierter.
Bei Tifa ist das Interessante. Auch hier wieder, was machst du als Remake? Jetzt zumindest bis zu einem gewissen Grad schon sich sehr, sehr nah bei der Geschichte, und auch da gibt es später noch einiges zu sagen, aber sehr, sehr nah am Original orientiert. Weil es ist wirklich so, es dauert wahrscheinlich bis mindestens Teil 2, wenn nicht gar Teil 3, je nachdem, wie lange sie sich immer wieder Zeit lassen wollen und wie weit sie 4-5 Stunden weiter aufblähen wollen in den nächsten Teilen. Aber es wird noch eine Weile dauern, bis man Tifas Motivation wirklich kennt. Und die kann ich hier jetzt auch nicht nennen oder dir sagen, weil das massivste Spoiler wären. Aber weißt du, die Sache ist, was machst du mit einer Figur, die halt schon im Original bis zu diesem Punkt, wenn dann tatsächlich mal rauskommt, was so alles in der Vergangenheit und so passiert ist, eigentlich persönlichkeitsbefreit war. Sie bleibt halt jetzt ziemlich persönlichkeitsbefreit. Also ich fand sie auch relativ langweilig, einfach aus der Ermangelung einer, warum ist die bei dieser Gruppe dabei, was hat das irgendwie auf sich, wie ist genau ihr Verhältnis mit Cloud, also dem Protagonisten. Das bleibt alles ziemlich vage, weil es auch im Original sehr, sehr vage bleibt, aber das macht halt nach wie vor halt, weißt du, da übernimmt halt das Remake eine der Schwächen des Originals.
Da wird mir jetzt auch klar, warum sie eben aus den kleineren Nebencharakteren, insbesondere Jessie, die wohl im Original überhaupt keine große Rolle hatte, sehr viel mehr gemacht haben. Die hat plötzlich eine Persönlichkeit, eine Charakterentwicklung, sogar spezifische Nebenquests, die dich auch an andere Orte führen. Aber auch da irgendwie keine richtige Auflösung. Generell das Spiel, wenn wir zum Ende kommen, was die Auflösung angeht, ja, da war ich mega enttäuscht und von den Kopf
das kann gestoßen. Ich,
aber die mochte ich.
Das kann ich mir vorstellen. Die Nebencharaktere, das ist ganz interessant. Vielleicht haken wir den Teil der Charaktere noch kurz ab, weil ich finde Aerith super. Also Aerith ist, wie gesagt, dieses kleine Blumenmädchen, was heißt junges Mädchen, also genauso alt ungefähr wie Cloud und Tifa, die unser Protagonist dann in einer zerstörten Kirche ihr begegnet, und offensichtlich ist Shinra hinter ihr her und er hilft ihr dann so ein bisschen und man kommt so langsam aber sicher, das ist so eigentlich so der Hauptplot des ersten Teils, jetzt mal kommt langsam so dahinter, was eigentlich Shinra mit ihr will, und auch dahinter, dass es keine gute Idee ist, wenn Shinra, also dieser böse Konzern, ihrer habhaft werden würde. Darum geht's sozusagen in dem Remake. Und Aerith finde ich super. Also die ist nicht nur toll vertont, wobei gut vertont sind die alle, sondern ich finde ihr unterschwelliges Flirten mit Cloud ist großartig. Das habe ich selten in einem Spiel, also in Filmen sieht man sowas ja häufiger, aber in Spielen sieht man quasi so dieses unterschwellige, so ganz leicht, so ein bisschen erotisch anmachende, sich gegenseitig kabbelnde, insbesondere sie gegenüber Cloud, weil Cloud ist ja typisch japanisches Rollenspiel, eher so der stoische, wortkarge Protagonist. Und wie sie ihn immer so ein bisschen triezt und so ein bisschen doppeldeutig immer mal wieder was fallen lässt, wenn die beiden zusammen sind, ist absolut großartig.
Das stimmt, das ist sehr gut gemacht, das wirkt natürlich und glaubhaft. Aber ist auch teilweise in langweiligste Gameplay-Abschnitte eingebettet, wie sie da zum Beispiel, während sie das sehr nett tun, über irgendwelche Dächer turnen, viel zu lange. Das war für mich einer der Tiefpunkte des Spiels, weil einfach nichts passiert ist.
Ja, also da passiert wirklich nichts. Das ist halt wirklich, das ist nicht mal Parkourlaufen. Das ist halt einfach nur laufe dem linearen Weg entlang und drück ab und zu eine Taste, damit jemand eine Leiter hoch oder runter klettert, so ungefähr. Das ist wirklich kein guter Abschnitt. Aber der hat für mich einfach funktioniert, weil ich so dieses Spiel zwischen Aerith und Cloud halt einfach gelungen finde. Zumal sie aus Cloud, also eben diesem wortkargen, stoischen Protagonisten, echt relativ viel rausholen. Ich meine, der sieht aus wie eine männliche Variante von Jennifer Aniston. Ich kann nicht hingucken, ohne Jennifer Aniston zu sehen bei dem.
Du hast recht. Das fällt mir wie Schuppen
von den Augen. I can't unsee it.
Schön, ja,
aber,
ist er.
Aber der hat auch im Englischen, in der englischen Version, die ich gespielt habe, hat er eine schöne, passende Stimme dazu, die, und sie setzen halt diesen jungen Mann zwischen Teenager-Alter und Erwachsenen-Alter, der sich viel erwachsener gibt, als er in Wirklichkeit eigentlich ist. Ich finde, den setzen sie wirklich schön um. Und jedes Mal, wenn es so ein bisschen in so eine leicht erotische Richtung geht oder so, dann merkt man diesen Figur oder merkt man der Figur so richtig, dass es ihm gerade unangenehm an und er ist nicht souverän genug, um da einfach cool drauf zu reagieren. Das waren schöne Abschnitte, auch wenn sie spielerisch langweilig waren. Das hat mir gefallen.
Wenn wir bei der Vertonung sind, der Inszenierung der Charaktere, etwas, was mich immer wieder so ein bisschen am Kopf genagt hat, ist die Tatsache, dass insbesondere Cloud sehr viel laut geatmet und gestöhnt hat, statt etwas zu sagen. So auf die Art und Weise. Auf etwas reagieren, nicht mit einem Ausruf, sondern mit einem. Das war overplayed. Und ganz seltsam. Das ist mir ich weiß nicht, ob das eine Japan-Rollenspiel-Eigenheit ist, aber es ist mir auch nie in einem Spiel so aufgefallen, dass praktisch so oft akustisch irgendwie rumgekeucht und gestöhnt wird.
Ja, sie übertreiben es. Ich glaube, was das sein soll, ist eben auch da wieder, das soll diese mürrische, stoische Natur so ein bisschen unterschreiben, dass er nicht zu allem was zu sagen hat, sondern ab und zu halt einfach nur mit einem überraschten Hm oder so reagiert. Aber sie tun das wirklich relativ häufig, so dass ich auch mir gedacht habe, also bei der Telefonsex-Hotline könnte der gute Cloud Strife, da hat er eine Karriere nach dem Söldnertum vor sich.
Ja eben, ich habe auch gedacht, da soll er noch Porno synchronisieren. Mein Gott.
Aber apropos synchronisieren, also ich habe es jetzt komplett auf Englisch gespielt. Ich weiß gar nicht, hat das eine deutsche Vertonung?
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Oh. Damals wusste ich es noch beim Original-Podcast, ja, bei dem Sonntagscast dazu. Da habe ich es bestimmt auch mal gesagt. Möglich, dass ich auch kurz die deutsche Version ausprobiert habe, wenn es eine gab. Aber der segensreiche Schleier des Vergessens hat sich längst über meine Spielerfahrung gelegt.
Da dachte ich, du bist hier komplett vorbereitet.
Ich habe es durchgespielt, ja, das kann ich bezeugen. Und was ich jetzt noch weiß, ist das Wichtige offensichtlich.
Was ich halt auch gerade für ein japanisches Rollenspiel, also die englische Synchro ist. Ich habe jetzt in den letzten Jahren viele japanische Rollenspiele gespielt, deswegen fällt es mir wahrscheinlich auch verstärkt auf. Aber mein Gott, ist die gut.
Ja, die ist gut.
Also die ist richtig, richtig gut, wenn nicht sogar das Beste, was ich in dem Bereich seit Jahren zumindest auf die Ohren bekommen habe. Also man hat das halt vielfach bei japanischen Rollenspielen, ist halt, dass irgendwie die Übersetzung aus dem Japanischen ins Englische generell ein bisschen problematisch ist, dann vielfach insbesondere, wenn man vielleicht das Spiel als Übersetzer gerade nicht vorliegen hat, gibt ja tausende von Fallstricken, die man laufen kann und die sich bei japanischen Rollenspielen alle noch ins Unermessliche steigern können, einfach weil es so schwierig ist, aus der Sprache zu übertragen. Und hier saßen offensichtlich Leute, die Zugang nicht nur zum Originalskript hatten, sondern auch, wie das gesagt wird, in welchem Kontext. Das ist durch die Bank weg gut. Das hat auch englische Idiome, wo man jetzt sagt, alles klar, da hat man bestimmt irgendwie was viel freier übersetzt, aber es passt hier wie die Faust aufs Auge. Also das war richtig, richtig, richtig gut. Ja, das musste auch mal gesagt werden, weil das so selten vorkommt. Weil so häufig begegnet es mir bei japanischen Rollenspielen, dass ich mir dann halt denke, in der englischen Fassung oder in der deutschen Fassung an, ich glaube nicht, dass er das im Original gesagt hat. Ich glaube, hier wurde was anderes gemeint oder so und hier ist mir das nie begegnet.
Schön, ja, das Gefühl kenne ich von allerlei Spielen und das ist dann schon immer witzig, wenn man dann kurz diesen Sherlock Holmes Hut sich aufsetzt und sich überlegt, was haben sie jetzt wie falsch übersetzt, wie könnte der Originalsatz gelautet haben, das reißt einen natürlich auch immer wieder raus, aber tatsächlich, das war sehr gut. Ich muss auch sagen, ich war schwer von der musikalischen Untermalung angetan, insbesondere das Hauptkampftheme. Da erinnere ich mich noch dran, da hatte ich lange einen Ohrwurm, also auch nach dem Spielen noch, was die Hauptkampfmelodie angeht. Wuchtig, voluminös, treibend, geil.
Ich kann zum Sound kann ich aus einem Grund wenig sagen, weil ich seit es damals rausgekommen ist, ich Final Fantasy VII bestimmt dreimal gespielt habe, wenn nicht viermal. Ich kann die Musik nicht mehr hören. Sie ist echt nicht schlecht.
Das war damals MIDI und jetzt ist es richtig runde Musik mit Instrumenten und allem Zip und Zap.
Ich will die Musik auch nicht dissen oder so, im Gegenteil. Aber ich kann sie halt wirklich nicht mehr hören. Also ich kann keine qualitativen Aussagen, keine vernünftigen zumindest über irgendwas treffen, wo ich jetzt sagen würde, boah, nein, mach aus, mach weg. Ich habe sie zu oft gehört, weil, das Originalspiel hat ja irgendwie, wenn du es vernünftig spielen willst, 80 Stunden oder so. Also, das, wie gesagt, jetzt nicht falsch verstehen, das Spiel habe eine schlechte Musik oder so. Es ist einfach nur ein, weißt du, wie eine Band, an der du dich so tot gehört hast oder einen Song, den kannst du auch nicht mehr vernünftig evaluieren, ob der jetzt gut war oder nicht. Du kannst den halt nur nicht mehr hören. Also, keine Ahnung, ich mag R.E.M., aber bleib mir mit Leaving My Religion weg.
Gut, verstehe ich. Wieso hast du eigentlich Final Fantasy VII dreimal durchgespielt? Wenn Final Fantasy VI so viel besser ist, jetzt nur am Rande.
Du weißt ja noch nicht, wie oft ich Final Fantasy VI durchgespielt habe.
Grundgütige. Oh mein Gott. Naja, dann reden wir doch mal ein bisschen über das Spiel Final Fantasy VII. Also das, was man so tut und was man mit den Controller-Eingaben so erreicht.
Ja. Was man auch unter die Prämisse stellen würde, was haben die eigentlich mit dem ganzen Geld und der Entwicklungszeit gemacht?
Ja.
Also,
sie haben tolle Charaktermodelle gebaut. Also ich muss sagen, die sehen gut aus und sie haben ja ein Rundenkampfsystem genommen und das Ganze in ein Echtzeitkampfsystem verpackt. Und Echtzeitkampfsysteme und Final Fantasy, da habe ich ja damals das Schlimmste erwartet. Nach meiner Exkursion in Final Fantasy 15, bis ich irgendwann die Lust dran verloren habe, war ich da, bevor das Spiel rauskam, da habe ich das Schlimmste erwartet.
Also im Nachhinein hätte ich lieber das von Final Fantasy 15.
Echt? Weil ich empfand das Kampfsystem von Final Fantasy VII Remake als einen angenehmen Kompromiss. Es ist Echtzeit, das heißt, man kann sich frei bewegen um die Gegner herum, man kann Angriffen ausweichen. Gleichzeitig hat es einen gewissen Rundencharakter, weil man halt eine Zeit lang mit normalen Attacken auf die Gegner hauen muss oder einfach nur warten muss, bis sich deine Skill-Leisten füllen, um dann eben Skills oder Zaubersprüche auszufüllen. Und da hat das immer noch so eine Art Rundencharakter, weil du kannst nicht spammen. Du musst warten. Du musst auf deinen Zug warten, bis du halt deine Energie gesammelt hast und dann deine Skills ausführen kannst. Und ich fand das irgendwie, als ich das einmal geblickt hatte, als einen ganz netten Kompromiss zwischen Echtzeit und Runde ist. Du hast es zwar in Echtzeit gespielt, aber es hatte praktisch eine Rundenstruktur.
Ich find's halt nichts Halbes und nichts Ganzes offen gestanden. Also ich fand's was Unausgegorenes, was mir das Spiel jetzt nicht verleitet hat, aber was ich auch echt nicht als in irgendeiner Form kann ich nicht nachvollziehen, habe ich jetzt teilweise gelesen, wie das Leute als irgendwie Stärke oder als gut empfinden. Also dann gebt mir ein gutes Echtzeit oder gebt mir ein gutes Rundensystem, ist immer besser als diese unausgegorene, mittelmäßige Mischung, die nicht Fisch und nicht Fleisch ist. Ich meine, ich kann verstehen, was sie gemacht haben, weil prinzipiell hat ja genau Final Fantasy VII in der damaligen Zeit und im Kontext der Zeit dasselbe versucht, was Final Fantasy VII Remake jetzt versucht. Nämlich eine Mischung aus den damals schon als altmodisch geltenden Rundenkämpfen und den neuen modernen Echtzeitkämpfen. Ich meine, wir befinden uns 1997, als das Spiel zum ersten Mal rausgekommen ist, Hochzeit der Echtzeitstrategie, Age of Empires und wie sie nicht alle heißen. Da hat man natürlich gesagt, unser Rollenspiel, das soll auch ein bisschen hier die coole junge Generation und so ansprechen. Und deswegen hat man ja das Active Time Battle, wie das im Original hieß, erfunden. Das heißt, man hatte nicht mehr die klassischen Rundenschlachten im Sinne von jetzt erst kommt A dran, dann kommt B dran, dann kommt C dran, dann kommt D dran, dann ist wieder A dran, sondern unten hat sich diese Active Time Battle Leiste gefüllt, die es jetzt auch im Remake wieder gibt. Und wenn die voll war, kam dein Charakter dran und je nachdem, den Geschwindigkeitswert des Charakters verbessert hast, hat sich die Leiste schneller gefüllt, der kam also schneller wieder dran. Wenn du einen Haste oder Zauberspruch drauf gecastet hast, dann hat sich auch schneller gefüllt und so weiter. Das hat also quasi, es gab immer noch diese klassische Rundenkampf an Sicht, links die Gegner, rechts die eigene Gruppe, aber wer dran kam, ist dann sozusagen in Echtzeit abgelaufen und das hat das Spiel jetzt auch wieder versucht glaube ich, sich daran zu orientieren und was Neues für das Jahr 2020 zu machen. Ich fand das Active Time Battle System schon nicht sonderlich gut, weil wenn ich Rundenkämpfe will, dann gib mir Rundenkämpfe oder gib mir gleich Echtzeitkämpfe. Also quasi dasselbe, was da jetzt gilt, gilt auch hier nur in verstärkter Natur, weil an dieses Active Time Battle System von Final Fantasy VII konnte man sich ganz gut gewöhnen, das konnte man in den Optionen auch ganz gut konfigurieren. Aber jetzt ist es halt wirklich ein, ich bin in einem Echtzeit Kampfsystem, ja, mit Attacken und mit einem aktiven Ausweichen und mit einem aktiven Parieren, und dann macht's irgendwie ganz leise, viel zu leise, wie ich übrigens finde, Pling, und dann hat sich unten diese Active Time Leiste aufgefüllt durch Warten beziehungsweise Bewegen, Angreifen, Blocken, und jetzt kann ich die Zeit anhalten, indem ich auf die X-Taste des Controllers drücke und kann eine Spezialfähigkeit auswählen, die dann automatisch gemacht wird und die in der Regel die Sachen sind, die Schaden machen, während ich vorher vielleicht nur mal kurz irgendwie 3 Kratzer irgendwie in die gegnerische Rüstung mache und dann kommt die große Spezialfähigkeit mit Flächenschaden und dann macht's mal ordentlich Bumm. Und ich finde das eine unbefriedigende Sache. Also die Sachen, die ich aktiv mache, sind die uncoolen Sachen, die eigentlich überhaupt keinen Schaden machen, während die Sachen, die echt cool sind, die ich echt gerne machen würde, wenn wir hier schon ein aktives System haben, das sind die Sachen, die dann automatisch ablaufen. Ich habe das gleiche Problem, was ich vielfach bei aktiven Kampfsystemen habe, Stichwort Final Fantasy XV, ich habe eine mangelnde Übersichtlichkeit, insbesondere wenn es viele Gegner sind, und ich soll das Ganze auch noch mit 3 Gruppenmitgliedern koordinieren, denn ich steuere ja immer nur ein Gruppenmitglied aktiv. Aber ich kann jederzeit zwischen den Gruppenmitgliedern meiner bis zu 3-köpfigen Party hin und her switchen und bei denen dann auch wieder Spezialattacken auslösen, die übrigens auch noch die schlechteste KI westlich des Mississippi haben. Also ich finde das eine unausgegorene Schlamassel von Kampfsystem. Nein, nicht wirklich schlecht, aber nie wirklich eins, bei dem ich den Eindruck hatte, boah, das macht hier jetzt gerade Spaß, oder um Gottes Willen, wenn man mich jetzt fragen würde, ich finde immer so, der Lackmustest eines Kampfsystems ist ein, kannst du dir ein komplettes Spiel vorstellen, das nur aus Kämpfen besteht mit diesem Kampfsystem, da würde ich sagen, um Gottes Willen, nein.
Okay, gut, da bin ich vielleicht auch dankenswerterweise nicht so so erfahren, was aktive und passive Kampfsysteme, also Rundenkampfsysteme in Rollenspielen angeht, weil ich die Spiele dieser Art generell nicht so oft spiele, und für mich war es halt einfach zugänglich. Das fiel mir leicht, das zu spielen. Man hat im Kampfsystem auch angesehen, dass es irgendwie sich bewusst zwischen die Stühle gesetzt hat. Da gibt's ja auch einen Modus, der so ein bisschen versucht, das Rundenkampf, das Active-Time-Battle-System wieder auferstehen zu lassen, indem man da, glaube ich, gar niemanden steuert und lediglich diese Befehle für Skills und Magie und Spezialangriffe verteilt, und der Rest spielt sich ganz automatisch. Da merkt man auch, dass das Kampfsystem sozusagen für diese Spielweise auch noch passen musste. Und am Anfang habe ich echt ein bisschen gebraucht, bis ich überhaupt kapiert habe, dass die normalen Angriffe eigentlich nur dazu dienen, meine Leiste aufzufüllen, dass ich mit denen gar keinen Schaden mache. Und es hat mich auch frustriert, dass ich manchmal mit Spezialattacken den Gegner verpasst habe, was in einem Rundenkampfsystem niemals passiert wäre. Sehr frustrierend. Aber ich habe mich dran gewöhnt. Bis auf die Tatsache, dass fliegende Gegner in diesem Spiel verboten gehören. Erst recht an Orten, wo man den fliegenden Gegner teilweise gar nicht erreichen kann. Furchtbar.
Ja, ja. Also so Späße gibt's auch noch, wie du schon gesagt hast, fliegende Gegner. Oder du hast eben mit deiner Spezialattacke den Gegner nicht getroffen, weil er in dem Moment, wo du die Spezialattacke schon ausgelöst hattest, also du hast keinen Fehler gemacht, aber der Gegner hat sich dann halt einfach bewegt. Ja. Wo ich mir halt denke, das darf dir halt in dieser Sorte Kampfsystem dann wiederum nicht passieren, weil ich bin ja nicht mehr in der Lage, das zu beeinflussen. Jetzt ist die Spezialattacke weg, jetzt habe ich vielleicht meine beiden aufgefüllten Active-Time-Battle-Dinger aufgebraucht für nix und wieder nix, und im nächsten Moment haut der Gegner einen meiner Leute um. Ich habe aber jetzt nicht mehr genug, um irgendwie einen Heilungszauber oder so zu wirken, weil die habe ich gerade verballert für etwas, wo ich nichts dafür konnte, dass der Gegner zur Seite gegangen ist. Solche Späße gibt's da auch. Ich finde das ein unausgegorenes System. Also, am Anfang habe ich gedacht, ich werde das hassen wie der Teufel das Weihwasser. Ich habe mich dann dran gewöhnt, aber ich fand es bis zum Schluss nicht wirklich gut. Und ich hatte immer wieder Kämpfe. Also ich habe bis zum Schluss, normalerweise hat man dann ja auch bei Systemen, die man nicht ganz so cool findet, ist man dann so irgendwie nach 10 Stunden oder so, ist man an dem Punkt, okay, jetzt geht's halt gut und leicht von der Hand. Und ich habe, also mir ging's echt bis zum Schluss, habe ich teilweise falsche Tasten gedrückt. Also das ging mir null in Muscle Memory über.
Du hast mir außerdem erzählt, dass du dich schwer getan hast mit einem Moment, wo das Spiel die Party auftrennt. Und man wechselt immer wieder zwischen einzelnen Partymitgliedern hin und her. Und da du immer nur mit Cloud gespielt hast, konntest du die anderen Charaktere nicht. Und das ist ja, also ich habe wenigstens mal alle so ein bisschen angespielt.
Ja, es kann gibt, man also, ja jederzeit. Also ja, teilweise gibt's auch vorher schon ja Passagen, wo dich das Spiel mal zwingt, mit einer Figur zum Beispiel zu spielen. Mit Barrett gibt's eine Passage. Ich glaube, es gibt davor auch mit Tifa eine Passage. Und dann im vorletzten Kapitel des Spiels zwingt einen das Spiel halt in 2 Partys. Oder zwei Gruppen, die in der Zusammenstellung vorher meines Wissens nach nicht möglich waren und die es so auch nicht gab. Also in eine neue Gruppenzusammenstellung. Und dann hatte ich wirklich die Problematik, dass ich mit diese Gruppenzusammenstellung, die ich hatte, und die Spielweise, die ich hatte, die haben halt null zu den Gegnern in diesem Ding gepasst. Ich habe dauernd auf die Backen bekommen. Jetzt habe ich dann natürlich gemerkt, weil dann hat man das erste Mal 4 Figuren. Und jetzt kommen wir zu dem Magie- oder Ausrüstungssystem des Spiels, das über sogenannte Materia läuft. Und da hat sich, das war der schlechteste Teil des Originalspiels, eine Fummelei vor dem Herrn. Ja, den haben sie 1:1 übernommen. Leider Gottes, also zumindest was die Bedienung angeht, der schlechteste Teil des Originalspiels, denn um einen Zauber wirken zu können oder Spezialfähigkeiten wirken zu können und, ist es enorm wichtig, dass man die passende Materia ausgerüstet hat. Das sind so kleine leuchtende Kügelchen im Inventar und von denen kriegt man im Laufe des Spiels eine ganze Reihe verschiedene. Da gibt's dann welche, die Hitpoints erhöhen und die Magiepunkte erhöhen und es gibt welche, die neue Spezialfähigkeiten eben freischalten oder Zaubersprüche werden über Materia gelöst. Dann hat man eine Feuermateria, damit man Feuerzauber machen kann und so weiter und so fort. Und diese Materias, die setzt man in Sockel ein, die es in den Waffen und in den Rüstungen gibt. Und je mehr man die Waffen und Rüstungen upgradet, desto mehr Sockel für Materias hat man. Und da man das ganze Spiel bis zu diesem Zeitpunkt, wo einem das Spiel das aufteilt, maximal 3 Leute in der Party hat, hatte ich dann sozusagen so meine Materia-Kombo. Weißt du, das ist die kriegt die Zaubersprüche XY und Z und der da vorne, der Clown, der kriegt ein paar Hitpoints mehr und so weiter. Und jetzt hat das Spiel aber 4 Figuren und ich habe aber nur 3 Materias, weil die levelt man im Laufe der Kämpfe auf. Ich habe aber nur 3 Sets von Materias gelevelt. Und jetzt möchte das Spiel an dieser Stelle, und da habe ich gesagt, das kannst du gerne mögen, Spiel, aber das machst du trotzdem ohne mich, hätte das Spiel wahrscheinlich gerne gemocht, dass ich, während ich zwischen den beiden Partys hin und her wechsle, auch immer die Materias hin und her tausche.
Ja, also das war ein...
Und das ist das große Problem auch im Originalspiel, war es schon immer ein, ach, ich muss wieder Materias wechseln. Weißt du, oder ist die wieder mit Materia gemaxt, jetzt muss ich eine neue und ach, jetzt muss ich dem die Materia wiedergeben. Ach, ich benutze sie lieber mal nicht im Kampf, sonst muss ich da die ganze Zeit die Materias wechseln. Dass es da keine abspeicherbaren Kombos oder so gibt, wo man einfach sagen kann, setz dem irgendwie XY. Es gibt zwar eine gewisse Automatik, die ist aber nicht sonderlich gut. Also, dass sie das übernommen haben, du bist dann, das weißt du ja selber, du bist dann irgendwann wirklich in einem Menü, dass du irgendwie 5-mal Seite runterscrollen kannst mit all deinen verschiedenen Materias, die unterschiedliche Ausbaustufen und so weiter haben, die du dann irgendwie vernünftig auf deine Figuren verteilen sollst. Boah, warum sie das wieder so übernommen haben, das verstehe ich nicht.
Ja, das hat mich auch vor den Kopf gestoßen. Daran hatte ich keinen Spaß. Ich empfand das als viel zu umständlich, als fummelig, es hat sich mir auch nicht sehr gut erklärt, die Art und Weise, wie Materie auch miteinander interagiert. Ich habe erst ziemlich lange gebraucht, bis ich geblickt habe, dass man in zwei Sockel, die miteinander verbunden sind, zum Beispiel einen Heilzauber einlegen kann als Materia und ein Area of Effect Materia, so dass der Heilzauber zum Area Effect Zauber wurde, der alle Teammitglieder geheilt hat und dass man auf die Art und Weise halt einen Gruppenheilzauber sich selbst bauen muss. Das war umständlich und doof und auch die Tatsache, dass alle verschiedenen Waffen verschiedene Sockel haben und Sockelanordnungen und das unangenehm. Ja. Wirklich, habe ich nie gerne in diesem Menü bewegt und immer wieder hat mich das Spiel dazu gezwungen, was auch ein Grund dafür ist, dass ich weitestgehend auf Zauber verzichtet habe in meinem Playthrough, weil die mit Materia zu tun hatten. Ich hatte keine Lust, die Dinger zu benutzen.
Also, wie gesagt, den Teil, warum man wieder, das war im Original ein kompliziertes, aber kein komplexes System, was immer eine schlechte Kombination ist, ja, wenn du es schon kompliziert machst, dann mach's wenigstens komplex, so dass es sich lohnt, sich da einzuarbeiten. Und das ist auch jetzt ein kompliziertes und kein komplexes System. Also, das hätte man wesentlich vereinfachen können mit genau denselben, beziehungsweise mit besseren Resultaten. Das war offensichtlich wir müssen es wieder so machen wie im Original, weil wir sind ja Remake. Aber da hätte ich auch gerne drauf verzichten können. Insbesondere, wenn es dann eben dazu geht, jetzt wird die Party zwangsaufgeteilt. Übrigens gab es noch kein japanisches Rollenspiel, in dem das jemals eine gute Idee gewesen ist, die Party zwangsaufzuteilen. Und ja, ich weiß, Final Fantasy VI hat das auch gemacht. Aber hier hat es mich dann wirklich, also immer wenn japanische Rollenspiele das machen, ist es so, ach, jetzt zwingt mich jetzt wieder dazu die Party. Es gibt einen Grund, warum ich die anderen Partymitglieder nicht spiele.
Eieiei. Ich habe jedenfalls das Spiel dennoch ganz gern gespielt. Ich spiele so Rollenspiele nicht so oft. Es war ganz fetzig inszeniert. Ich fand, die Beleuchtung des Spiels war stellenweise absolut hervorragend, dass dieses Gimmick der Metallstadt über den Köpfen, viele hundert Meter über den Köpfen der Protagonisten mit dieser künstlichen Beleuchtung, das wirkte immer so ein bisschen in den Cutscenes, als würden sie auf einer Bühne stehen, mit so Stage Lights auf den Gesichtern. Insbesondere mit der HDR-Abmischung sah das so gut aus wie kaum ein anderes PS4-Spiel, stellenweise. Und ich hatte Spaß mit diesen fetzigen Kämpfen, die durchaus mit hübschen Effekten versehen waren, mit abwechslungsreichen Gegnertypen. Und ich war das Spiel über durchaus immer motiviert, was kommt als nächstes, weil und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass Final Fantasy VII, das Original, das ist seitdem ich das Remake gespielt habe, viel mehr auf meinem Radar als vorher, dass da ganz schön viel abgefahrener Shit passiert. Oh. Das habe ich absolut nicht
you
erwartet.
You know nothing, Jon Snow.
Das war cool. Und das hat mich eigentlich bis zum Ende motiviert, das Spiel weiterzuspielen, weil allein was im Wall-Market passiert, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, Kapitel 12 passiert mit der Platte, holy shit.
Im Wall-Market, also ich finde schon, was wir spoilern hier wirklich die ersten 3 Stunden eines 100-Stunden-Rollenspiels bei Final Fantasy VII damals. Was im Wall-Market gibt's eine berühmte Stelle, und ich meine, das ist von 1997, wir reden hier von einem Remake, das wäre jetzt ungefähr, als würde ich das Remake von Psycho besprechen, ja, und nicht sagen, dass die am Anfang stirbt oder so. Ich weiß nur nicht mehr, wie die Rolle hieß. Deswegen sagt
klar, wir können auch jetzt darüber sprechen.
Nein, also im Wall-Market gibt es halt eine ganz berühmte Cross-Dressing-Szene, also wo sich Cloud als Frau anzieht, beziehungsweise als Frau angezogen wird. Und das ist im Original eine dieser cheesy Sachen, die ich eingangs gesagt habe, wo mir das Spiel dann zu cheesy ist um des Cheesy-Seins willen, weil ich habe im Original schon nie verstanden, was diese Szene da drin soll. Also außer, dass man mal eine Cross-Dressing-Szene und haha, das ist ja cool und verrucht und vielleicht ein bisschen unanständig oder so. Das war halt auch einfach nur warum ist diese Szene im Spiel drin? Ich hab's da schon nicht verstanden. Und jetzt in der ausgewälzten Form sozusagen in dem Remake. Also ich find's jetzt nicht in irgendeiner Form total unangenehm oder sonst irgendwas. Also ich meine, die ganze Szene ist halt einfach nicht gut. Also auch da wieder, was macht die in dem Spiel?
Ich hab die gefeiert. Ich hätte keine Ahnung, dass sie kommt. Aber sie wird dann einfach dargestellt und die Tatsache, dass Cloud aus Gründen cross-dressed, es geht da darum, irgendwie einen der drei Unterweltbosse irgendwie auf seine Seite zu ziehen. Und die Identität dieses dritten Unterweltbosses wird so lange geheim gehalten und dann ist er einfach nur eine Art Showmaster. Jemand, der ein Auge hat für ein Make-up, ja, der praktisch ein Makeover auf Cloud bringt und danach seine weibliche Form in einem Tanzminispiel einfach nur feiert und das ganze Spiel umarmt diese Situation und dieser Typ ist überraschend einfach nur positiv und auf unserer Seite auf eine so schräge Art und Weise. Das hat super gepasst und auch Cloud auf diese Fremdschämen-Art und Weise in Verlegenheit geführt, die fantastisch war und auch Aerys Reaktion auf seinen Auftritt, für mich war das ein Highlight des Spiels, weil ich hab's absolut nicht kommen sehen. Es war super gemacht.
Den Teil mit dem Tanz-Minispiel, das man dann macht, den fand ich auch wirklich gelungen. Also das ist dann wirklich so ein bisschen wie bei so einer, also jetzt ganz rudimentäres Just Dance oder so, man muss halt irgendwie halbwegs mit dem Rhythmus dann spezifische Tasten oder Controller-Prompts halt drücken, zum rhythmisch geeigneten Zeitpunkt. Man bekommt aber ganz ordentliches Feedback, wobei ich war so schlecht, dass Aerith dann am Schluss, die kommentiert dann so ein bisschen, wie gut man war und sie fand mich jetzt nicht so berauschend, ja, beim Tanzen. Die gute Aerith. Aber den Teil fand ich auch witzig. Aber ich finde halt, weißt du, das ist halt auch da wieder, dieser ganze Teil ist halt, dieser ganze Abschnitt ist halt der dritte Boss, der die ganze Zeit, dieser Unterweltbosse, der die ganze Zeit geheim gehalten wird, bei dem wir uns einschmeicheln sollen, ja, damit wir eben weiter im Spiel kommen, der stellt sich dann raus, es wird zwar nie offen gesagt, aber extrem implizit von der ganzen Art her, der ist homosexuell. Und weil er homosexuell ist, ist natürlich nur er derjenige, der in Cloud die feminine Seite rausbringen kann. Und wenn die feminine Seite rausgebracht ist, dann zieht Cloud ein Kleid an. Und das ist halt alles so, Leute, 2020, ja. Also, ich fand's 1997 schon cheesy.
Ich habe das umarmt und ich fand generell im Wall-Market passieren so viele interessante und abwechslungsreiche und überraschende Dinge. Die Handmassage von Cloud, die einfach nur lüstern ist. Die Tatsache, dass es dann später Don Corleone, dass der so angeteasert wird. Den lernt man erst sehr spät kennen in seinem Abenteuer in diesem Nightlife District, aber kriegt den vorher schon mit, er wird immer wieder referenziert, man kämpft sich durch so einen Arena-Kampf mit einigen fantastischen Bossgegnern, also der letzte Bossgegner ist, sowas Irres habe ich noch nie vorher gespielt, da kämpft man gegen ein Haus, Man kämpft gegen ein Haus. Es ist so gut. Und dann lernt man diesen Don halt über so Plakate kennen und sieht ihn immer nur als so Comicfigur und der wird immer so überhöht durch die Moderatoren. Oh, der Don. Und dann gibt's dann auch noch diesen, ne, diesen Wettbewerb, an dem er ja auch teilnimmt, weswegen Cloud auch praktisch in Drag da rumläuft, weil der Don, der sucht sich immer für den Abend eine Frau. Und das ist die größte Ehre überhaupt, von ihm gewählt zu werden, was auf der anderen Seite auch wieder mega düster ist. Weil da geht's dann auch, das wird klar angedeutet, um Menschenhandel, um Vergewaltigung teilweise, was da angedeutet wird. Trotzdem, oh mein Gott, also was im Walmart so los war in dem Spiel, das ja, hat mich
halt alles, also ich verstehe, weißt du, dann sind wir aber so, dann sind wir wirklich in kulturellen Untiefen. Ich verstehe ja schon, und insbesondere, dass das auch in Japan anders rezipiert wird, als ich das jetzt vielleicht mache. Ja. Auch da, was das ganze Unterwelt, Schrägstrich, Rotlichtviertel, Crossdressing und so weiter und so fort angeht, da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zu sehr mit einer westlichen Sicht drauf guckt. Aber auch dieser Don zum Beispiel, der ja dann so als kleiner Lustmolch dargestellt wird. Und bei dem
angenehm eklig.
Ja, total.
Das Charakterdesign war.
Ja, aber er kommt dann halt auch zu so einer lustigen Musik zum Beispiel. Und er hat auch so eine Slapstick-Sache, wie er dann erstmal nur mit dem Kopf um die Ecke guckt und so. Der wird schon als lustige Figur sozusagen eingeführt. Ja, und auch sein Bierbäuchlein ist ja animiert und wippt so hoch und runter die ganze Zeit, wenn er sich bewegt. Das erste animierte Bierbauch der Videospiele-Geschichte übrigens, den ich gesehen habe.
Ich glaube nicht. Nein.
Also
Street Fighter und Co.
Okay. Und der wird aber so als lustige Figur und dann aber die ganze Zeit mit diesem Vergewaltigung im Hintergrund und dann auch dieses lustige Crossdressing, aber das Ganze als Teil von hier wird eine Frau ausgewählt wie auf einem Viehhandel und so. Ich finde das halt tonalitätsmäßig schwierig. Also ich sitze jetzt nicht da und sage, um Gottes Willen, das geht gar nicht, da darf man nicht veröffentlichen und so. Ich sag einfach nur den ganzen Abschnitt, also ich hätte ihn jetzt für mich nicht gebraucht.
Für mich war er einfach nur, das mag ich ja an japanischen Spielen, wenn die meine Seh- und Spielgewohnheiten einfach nur komplett brechen. Und das war wirklich der Moment, wo Final Fantasy VII so viele Dinge getan hat, die ich einfach nicht hab kommen sehen. Und in dem Moment habe ich das einfach nur, ich habe das genossen, weil es einfach so random, so zufällig, so überraschend war. Und ja, dass es am Ende eben auch tonalitätmäßig überhaupt nicht zueinander gepasst hat, dass hier Themen angesprochen wurden auf eine lustige Art und Weise. Das habe ich auch gemerkt und das habe ich da auch mehrmals laut ausgesprochen. Ich habe das Spiel einfach machen lassen und das hat dann auch irgendwann aufgehört damit, hat diesen schwierigen Teil hinter sich gelassen, aber das war definitiv, muss ich schon sagen, es war ein Highlight für mich, weil auch dieser Schauplatz super interessant und geil gestaltet war. Also es hat echt Spaß gemacht.
Es war kurzweilig, bin ich bereit, das dir zu geben. Also ich wollte auch dann jederzeit wissen, wie geht denn das jetzt weiter und auch vielleicht, wenn ich nicht immer positiv überrascht war es dann wenigstens etwas Kurzweiliges. Es gibt halt ganz andere Abschnitte im Spiel, die ich als durchaus langweilig, also wenn wir jetzt beim Tempo und auch bei der Länge, Überraschung, so ungefähr wie bei den Herr-der-Ringe-Filmen, trotzdem, dass das Ding, ich meine, ich habe jetzt 35 Stunden gebraucht, was für ein japanisches Rollenspiel echt überschaubar ist, und es ist um 15 Stunden zu lang oder so. Ja. Also, das ist viel absurd zu lang, wo du halt merkst, dass Abschnitte drin waren, ob das jetzt in der Mitte des Spiels offensichtliche Füllerabschnitte. Ich meine, alles, was die Nebenquests angeht. Es gibt immer mal so kleine Hub-Momente, um das ganz kurz zu erklären, wo man dann in einem dieser Slum-Stadtteile ein bisschen länger ausharrt und dort Nebenquests machen kann. Das sind alles absoluteste 0815 Sammel- und Töteraufgaben. Vielleicht bis auf ein, zwei kleine Ausnahmen, aber es ist wirklich ein Renne mal ganz kurz irgendwie ans Ende Dach da drüben und hau dort irgendwas und dann kommst du wieder zurückgerannt und dann rennst du nochmal irgendwo hin. Wenigstens am Ende der Quest wird man bei Bedarf wieder zurück zum Auftraggeber gebeamt, aber das ist alles, braucht kein Mensch, tut überhaupt nichts für das restliche Spiel, für die Handlung, für irgendetwas, nimmt ausschließlich Tempo raus, streckt Spielzeit und sorgt teilweise noch dafür, dass sich die Sachen beißen. Dann bekommst du irgendwie eine Nebenquest von irgendwie jemandem, der sagt, bei den bösen Shinra sind Monster entfleucht, geh die da drüben mal umhauen oder so. Und in der nächsten Story-Sequenz wird der ganze Ort sozusagen geschildert als ein, ja, aber Shinra sind doch die Guten. Warte mal, aber dein Typ da drüben, ich denke, die entfleuchten die ganze Zeit irgendwelche Monster und töten euch. Ja. Und also ganz, ganz seltsam zusammengeklöppelte Abschnitte, die's echt überhaupt nicht gebraucht hätte.
Ja, auch die von der Qualität der Mission deutlich unter der Hauptstoryline zurückfallen, was die Inszenierung angeht. Also da gibt's irgendwie eine Nebenquest, da muss man Katzen finden. Die ist eh schon doof. Aber wie grottenschlecht diese Katzen animiert sind und wie die einfach dann durch die Gegend klippen, wie die Kamera nah ranfährt an beschissens texturierte Teile der Levels. Das war für mich verwunderlich. Da habe ich echt den Kopf geschüttelt und habe dann auch deswegen irgendwann aufgehört, alle Nebenaufgaben zu machen. Aber du bist so ein 100% Opfer, ne? Du hast sie alle gemacht, nehme ich an. Ich war auch schneller durch.
Ja, ich habe sie alle gemacht. Ja, ich wollte gucken. Ja, es kann ja sein, dass die allerletzte ja doch noch gut ist. Oh, Überraschung. Auch die war nicht gut. Ja, das war, also, diese Entscheidungen, ich meine, ich verstehe ja grundlegend, was hier die Sache war. Grundlegend war die Sache, wenn wir ein Remake von der ganzen Sache bauen und wir wollen das Remake halbwegs am Original halten, weil es wirklich eine Art Remake ist und wie sehr das ein Remake ist und auch im weiteren Verlauf, dazu werden wir noch kommen, dann muss Midgar ein eigenständiges Spiel sein. Weil wir kriegen das auf dem Produktionsniveau, können wir da nicht zwei Regionen machen. Weißt du, wir können nicht zwei Midgars bauen für ein Spiel. Das ist zu teuer, das ist zu umfangreich, das ist zu Sache, weil die nächste Szene oder Stelle, an die sie jetzt nach Midgar im Original kommen würden, das wäre halt quasi wieder, da müssen wir jedes Asset nochmal neu bauen. Und ich meine, das siehst du ja heute in so einer AAA-Entwicklung sehr häufig, dass es meistens irgendwie ein Thema gibt, bei einem Assassin's Creed oder so, eine Art Spielwelt, damit man eben die Assets wieder und wieder und wieder verwenden kann, also die einzelnen Grafiken oder vielleicht mal eine neue Farbe drauflegt und so weiter, aber die ursprüngliche Textur behalten kann und so weiter und so fort. Das heißt, auf diesem Produktionslevel geht halt nur Midgar, also müssen wir halt Midgar so weit strecken, wie das irgendwie möglich ist und deswegen machen wir halt solche Sachen, aber dann hätte man sie halt in gut machen können. Und das ist der Teil, den ich vorher meinte mit einem, was haben die eigentlich mit dem ganzen Geld gemacht? Ich meine, das ist seit 2015 in der Full Production gewesen, da muss ordentlich Kohle reingeflossen sein, das ist von denen ihre Business Unit 1 entwickelt worden, also die auch alle normalen Final Fantasies machen, das ist AAA-Budget. Und erstens, es ist, die Spielwelt, habe ich vorhin schon gesagt, ist winzig. Also wenn man da nachher mal durchläuft, das ist, weißt du, bei Red Dead Redemption hätte das wahrscheinlich irgendwie einen Ort genannt oder so ungefähr. Ein bisschen größer ist es schon und teilweise gibt's auch andere Sachen, die man dann in der, wenn sich die Welt öffnet, halt nicht wieder zurückgehen kann. Aber das ist nicht groß. Das ist alles schlauchig. Da gibt's keine Open-World-Abschnitte und so. Jeder Level ist ein Schlauch. Es ist technisch teilweise extrem gut, wie du schon gesagt hast, die Gesichter, allein die ganzen Hautporen und so weiter, die man erkennen kann, Augenbrauen und all solche Geschichten, super, aber dann ist es gepolished aus der Hölle. Also ich habe das auf der PlayStation Pro gespielt, also man könnte es auch nachladende Texture The Video Game nennen. Also das hat nur Text, also egal, wenn ich mich umgedreht habe, war garantiert die Textur noch nicht geladen. Meine PlayStation Pro hat gerührt wie ein Hirsch in der Brunftzeit, während ich das Ding gespielt habe. Also es ist ganz seltsam. Also man hat beinahe den Eindruck, dass das war mal was ganz anderes und wurde vor 2 oder 3 Jahren nochmal völlig neu gebaut oder so. Weil das sieht nicht aus wie was 5 Jahre in der Entwicklung war, auf vollem AAA-Niveau, bei dem geringen Umfang und bei dem geringen Maß an Polish, was Grafik angeht.
Ja, also auch teilweise, wenn man diese Aussicht genießt, wenn man irgendwie auf den Treppen unterwegs ist, unter der Decke, auf der noch eine Stadt steht, dann hat man auch so ein bisschen Weitsicht auf die Slums und das ist so ein Pixelmatsch. Das ist unverständlich, wo das doch jetzt eigentlich zum Horizont, zur Kulisse gehört, dass sie da nicht einfach irgendwie eine bessere Textur reingeladen haben. Aber was mich am meisten vor den Kopf gestoßen hat, ist eben nicht die Tatsache, dass sie zum Beispiel überflüssige Nebenquests eingebaut haben oder dass die Spielwelt nicht so groß ist, sondern dass im Verlauf der normalen Hauptstory, dass ich da immer wieder das Gefühl hatte, wie beim Flughafen, beim Check-in, diese kleinen Labyrinthe, durch die man durchlaufen muss, wo so eine Schlange praktisch reinpasst, ja, mit diesen Stoffbändern abgetennt, dass ich immer wieder das Gefühl hatte, auf die Art und Weise gebremst zu werden durch unfassbar repetitives, plumpes Level-Design, was mich immer wieder dazu gebracht hat, dieselbe Aktion mehrmals zu wiederholen. Und das hat mich echt frustriert. Das war, wie viel Füllmaterial und wirklich geschmacklose Füllmasse in der Hauptquest allein mit drin ist, da gehört jemand geohrfeigt.
Ja, es ist halt Stoff für, sag mal, 4 Stunden, 5 Stunden, je nachdem, wie lange man im Original damit zubringen möchte, gestreckt auf 25 Stunden und mit wenig Gutem dazu. Also ich stimme dir zu, es gibt ja diese 3 Nebencharaktere, du hast sie vorher schon erwähnt, Jesse, Biggs und Wedge, die im Original, also alle Mitglieder dieser Avalanche-Terrorgruppe, die im Original, oder Terrorgruppe, Unabhängigkeits- oder Freiheitsgruppe, sollte man ja sagen, sind ja die Guten, die im Original alle Nebenrollen spielen und die man jetzt so ein bisschen aufgewertet hat. Und da würde ich auch sagen, dass es erzählerisch sind, dass die Teile, die das Remake von den originären Sachen, die das am stärksten macht. weil ich alle drei Figuren eigentlich durchweg sympathisch gefunden habe. Die, aber bei allen drei ist es halt auch so, dass die so ein bisschen ihr Willkommen ein bisschen überstrapazieren. Aber das fand ich erzählerisch bei allen Sachen noch okay. Aber die, wie du schon gesagt hast, also die aufgeblähten Sachen, zum Beispiel Kapitel 17 war es, glaube ich, in dem man dann noch in so einem Labor unterwegs ist und das mit wo die Party getrennt wird, dieser Level hört und hört und dieses Kapitel hört und hört nicht auf. Also ich verstehe schon, dass man da sitzen wollte und sagen, hey, wir haben nicht nur irgendwie 10 Stunden Spiel oder so, sonst hüpfen uns die Fans und hüpfen uns die Leute irgendwie aufs Dach. Aber das irgendwie mit so mittelmäßigem Kram, in 5 Jahren habt ihr nichts Besseres hinbekommen. Ehrlich?
Ja, also ich habe auch das Gefühl, das ist ein Spiel, wo sehr viel weggeworfen wurde, wo sehr viel mehr probiert wurde, wo sie vielleicht auch andere Ambitionen hatten. Das ist ein Kompromiss, ja. Das Final Fantasy Remake, so wie wir es gespielt haben. Eine Sache, die mich im Spielverlauf sehr irritiert hat, ist, dass relativ früh im Spiel seltsame schwarze Flattergeister auftauchen und praktisch bis zum Ende des Spiels nicht erklärt werden. Die haben mich auch deutlich vor den Kopf gestoßen und ich habe mir gedacht, what the fuck? Auch weil die Leute, die Charaktere im Spiel, völlig unterschiedlich auf die Existenz und die Anwesenheit dieser Dinger reagiert haben. Teilweise auch irgendwie offensichtlich keine große Kenntnis davon genommen haben oder dem keine große Bewandtnis zugewandt haben. Und das war für mich einfach nur extrem bekloppt und seltsam. Ich habe dann später herausgefunden, dass es durchaus ein Augenzwinkern ist in Richtung der Kenner des Originalspiels. Aber du kannst mich mal, Square Enix. Ich kannte das Originalspiel nicht und ich war dadurch einfach nur ein bisschen vor den Kopf gestoßen.
Ja, dann hast du auch den Oberbösewicht nicht verstanden.
Nee, natürlich nicht. Die ganze Zeit gibt's diesen Oberbösewicht, den kannte ich durch.
Nein, ich meine nicht Sephiroth. Ah, ja. Ich meine den Oberbösewicht, den du am Ende des Spiels bekämpfst. Bekämpfst du am Ende nochmal Sephiroth nach dem? Ist nicht das Oberwhisper, was du da am Ende dann?
Gott, das habe ich nicht ganz verstanden, was der letzte Bossgegner eigentlich hundertprozentig ist.
Ich kann es dir gleich erzählen.
Ja, aber auch Sephiroth, ich meine, das ist der Final Fantasy VII Bösewicht. Der populär bekannte. Ich ist auch so jemand. Da weiß ich, wie der aussieht. Ich weiß, wie er heißt. Ich weiß, was er gemacht hat, Böses, ohne jemals Final Fantasy VII gespielt zu haben. So populär ist dieses Spiel. Und dann taucht dieser Sephiroth im Spiel auch immer wieder auf, so als eine Vision. Natürlich hat Cloud, unser Rollenspielheld, regelmäßig Kopfschmerzen und seltsame Visionen und Flashbacks oder irgendwas. Das ist ja genretypisch, aber die haben mir nichts gesagt. Ich habe nicht verstanden, was das soll. Das war alles so frustrierend. Ich hätte am Anfang des Spiels immer wieder das Gefühl, okay, das ist vielleicht cool für Leute, die das Spiel schon kennen. Ne? Und zum Schluss des Spiels, also gerade was das Ende angeht, war mir dann völlig klar, dass ich als Nichtkenner den Entwicklern egal bin. Ja. Das Spiel ist nicht für mich gemacht. Ja. Und das ist auch dann mein Fazit gewesen damals in der Sonntagsfolge, dass ich das Spiel eigentlich nicht weiterempfehlen kann für jemanden, der Final Fantasy VII nicht gespielt hat, weil ich wurde praktisch dann zum Ende des Spiels raus vor die Tür geschickt. Ja? Das ist jetzt nicht für dich, das ist nur was für die Coolen. Und da war ich sauer.
Ja.
Da war ich richtig sauer.
Ja, das Ende des Spiels, beinahe schon die Hälfte des Spiels, wenn man so will. Also alles, was du, wo du die ganze Zeit denkst mit einem, jetzt hat er wieder irgend so einen Flashback mit seinen Kopfschmerzen, der gute Cloud, und hat wieder irgendeine Vision. Und am Ende wird doch mal bestimmt rauskommen, was es damit irgendwie auf sich hat. Und mit diesem komischen Wesen namens Genova, das da irgendwie rumrennt und was das eine mit dem anderen irgendwie zu tun hat. Und die Figuren erwähnen das auch mal ganz kurz und hören dann einfach auf, drüber zu reden. Und es ist wirklich so, also wenn du den Witz nicht verstehst, das Spiel erklärt ihn dir nicht und hat auch keinerlei Interesse, ihn dir zu erklären. Also das ist wirklich ein, wer das Original nicht kennt und ich würde sagen gut kennt, also nicht mal irgendwie vor 20 Jahren mal gespielt, aber ich erinnere mich eigentlich kaum noch, sondern wirklich, ich krieg die Story noch halbwegs zusammen, zumindest die grundlegenden Eckpfeiler der Story, der sollte um dieses Spiel einen großen Bogen darum machen, weil es interessiert sich überhaupt nicht für einen. Dann steht man wirklich am Ende da und sagt, warum habe ich gegen den jetzt gekämpft, was ist hier passiert und wer ist das und was habe ich damit jetzt erreicht und was soll das alles hier? Und selbst wenn man es kennt, muss man ja interpretieren. Also ich meine, das ist das Nette und auch der Grund, warum ich sage, dass ich froh bin, das Remake gespielt zu haben am Schluss. Ich finde das Ende großartig, wenn man weiß, was das Spiel da gemacht hat, weil man die notwendigen Grundlagen zufälligerweise halt schon hat, nämlich die Kenntnisse des Spiels, des Originals, dann finde ich das ein ziemlich großartiges Ende und ein ziemlich mutiges.
Ja, deswegen habe ich mich auch voll gefreut, dass du es gespielt hast, weil ich schon wusste, dass du ja Final Fantasy VII kennst und deswegen das Spiel auch mit dir reden kann und dich am Ende eben auch wirklich mitnimmt. Und ich habe mich drauf gefreut und war auch echt neugierig, was der Jochen davon hält, dass sie praktisch ganz zum Schluss wie eine Art Zaubertrick durchführen.
Ja, und jetzt, also wir kommen jetzt ins Spoiler-Territorium, aber ein bisschen drüber reden will ich jetzt natürlich. Deswegen gibt es noch irgendetwas, was wir dringend erwähnen müssen, bevor wir dorthin marschieren, Herr Stanger?
Ach, dringend. Ich habe schon einen ganzen Podcast über das Spiel gesprochen.
Ja, ich nicht.
Das Kampfsystem haben wir jetzt schon hinter uns. Ja, also nach wie vor als kleines Vorabfazit meinerseits. Ich habe sehr umarmt, wie abwechslungsreich und überraschend die Handlung ist und auch welche Extreme da passieren, die mich völlig kalt erwischt haben. Das habe ich sehr gemocht an Final Fantasy VII Remake. Und das hat, wie gesagt, mich neugieriger auf Final Fantasy VII generell gemacht. Und ich habe immer so ein bisschen so, es war zu beliebt damals, als dass ich es gespielt habe. Ich war immer eins von den coolen Kindern. Und was alle Kinder mögen, das finde ich nicht cool. Aber ich glaube, ich muss da meine Einschätzung ein bisschen ändern. Ich war schwer beeindruckt davon, was offensichtlich alleine in den ersten 4 Stunden von Final Fantasy VII an krassem Scheiß passiert. Und da ist mir offensichtlich ein Schätzchen entgangen. Und diesbezüglich habe ich Final Fantasy VII dann ja auch schon sehr gemocht. Aber wie gesagt, zum Schluss war ich dem Spiel egal und das nehme ich bis heute übel.
Ja, vielleicht von mir so viel. Ich tue mich so ein bisschen schwer damit, weil ich einerseits das Ende halt wirklich so großartig finde auf viele verschiedene gleich zu besprechende Arten und Weisen. Andererseits ich alles bis dahin irgendwo zwischen schlecht, mittelmäßig und relativ gut einordnen würde. Also ich finde, das ist mal wieder so ein typisches Beispiel, wo ich würde eine Hand ins Feuer legen. Ich würde mein ganzes Geld darauf verwetten, wenn da nicht Final Fantasy VII Remake draufstehen würde, sondern irgendwie, keine Ahnung, Dragon Saga 3 oder so, hätte das nirgendwo eine 80er oder 90er Wertung. Bei keinem einzigen verdammten Magazin. Never, never fucking ever hätte das diese Wertung, die es hat. Die hat das nur, weil da Final Fantasy VII Remake draufsteht. So, woanders wären diese himmelvielen eklatanten Schwachpunkte durchaus notwendigerweise mehr ins Gewicht gefallen. Also wieder mal so ein Fall von absurd, wie dieses nicht sonderlich geile Spiel Wertungen abkriegt, als sei es hier irgendwie The Second Coming of Zelda für den SNES oder sowas. Also, aber es ist jetzt auch nicht ohne. Also wenn man das Original kennt, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, wenn man das Original nicht kennt, lassen Sie es bleiben, meine Damen und Herren. Weder ist das Spiel sonderlich gut, noch verstehen Sie irgendwas am Ende vom Ende und was die Story und was der ganze Spaß eigentlich sollte.
Man kriegt halt kein Return of Investment. Ich finde, man hat schon Spaß währenddessen, aber es wird halt, für mich wurde halt nichts logisch aufgelöst. Ich habe die ganze Spielzeit investiert und das Ende war für mich Kauderwelsch und das ist echt ärgerlich.
So, als jemand, der das Original kennt, würde ich jetzt sagen, kann man es sich durchaus mal bei einem oder dem anderen Sale irgendwie mitnehmen, weil das hat es bei mir jetzt durchaus geschafft, dass ich immer wissen wollte, wie setzen sie denn das um? Wie machen sie denn jetzt das wieder? Also zum Beispiel die Crossdressing-Szene. Das hat mich schon interessiert, wie sie die umsetzen. Also ich habe mich die ganze Zeit drauf gefreut, wann die kommt, weil ich wissen wollte, wie sie das machen. Also wenn man das Original gut genug kennt, um halt auch zu wissen, bin mal gespannt, was sie daraus machen. Auf der nostalgischen Ebene funktioniert's schon. Und dann stand ich ab einem gewissen Zeitpunkt, kurz vor Ende, stand ich so ein bisschen da und dachte mir, naja, aber brauchst du da jetzt noch wirklich mehr Teile davon? Im Hinblick, ich bin kein Fan von Remakes oder zum Beispiel auch von Verfilmungen, von Romanverfilmungen. Ich bin kein Fan davon, von so 1-zu-1-Umsetzungen, weil wenn ich 1-zu-1 will, dann lese ich das Buch, beziehungsweise dann kann ich Final Fantasy VII ja nochmal spielen. Also man hat ja in dem vorher schon erwähnten Psycho-Remake aus den 90ern, hat man ja gemerkt, wie sinnlos das ist. Wenn ich 1-zu-1 Psycho sehen will, dann gucke ich Psycho. Dann brauche ich kein Remake davon. Insofern war mir das eigentlich, letztlich fand ich so schade, jetzt hast du die ganze neue Technik und so weiter und die machen alle nur Sachen, die ich doch eh schon kenne, könnten die nicht andere Sachen machen und dann kommt das Ende und ab jetzt kommen Spoiler, here there be spoilers und dann kam das Ende, das tatsächlich das gemacht hat, was ich mir die ganze Zeit heimlich gewünscht hatte und dann auch noch auf eine sehr konsequente und auch noch auf so eine Meta-Art und Weise, ach, das war ein Jochenende.
Ja, das genau das habe ich mir gedacht, also dass man kämpft praktisch als Endgegner gegen das Schicksal, also gegen den Handlungsstrang, den eigentlich Final Fantasy VII etabliert hat und gegen den wehrt man sich.
Genau, man kämpft und das ist, gegen das Original.
Ja.
Den Kanon sozusagen.
Ja, man bekämpft den Kanon und das Spiel befreit sich dann auch von dem Kanon und das Und es endet mit der Unknown Story Continues oder so, mit diesem Spruch. Eine noch nicht bekannte Geschichte wird fortgeführt. Das heißt also auch, die Entwickler streifen praktisch das Korsett der Vorlage ab. Was auch eine schöne Hoffnung ist eigentlich.
Ja, also ich finde halt, also erstens machen sie das, was ich von einem Remake super finde, nämlich streif dich von diesem Kanon weg, weil auch, weißt du, 20 Jahre später kann man vielleicht andere Sachen oder mehr als 20 Jahre später kann man vielleicht andere Sachen neu und besser und anders machen und neu interpretieren und vielleicht was Neues dazu machen und jederzeit kommen dann natürlich sofort wieder die Fans und rufen, nö, das war nicht im Original, ne. Also dazu sagen ich streife mir diesen Originalkanon in dieser Form überhaupt nicht erst über, ist, glaube ich, keine doofe Idee, sondern ist sogar eher etwas, was halt für mehr Kunsthaftigkeit auch letztlich sorgen kann, nicht zuletzt um ein cooleres Spiel, weil wenn ich das Original spielen würde, da ist es ja, das kann ich ja jederzeit tun, heutzutage so einfach wie noch nie zuvor, warum muss ich dasselbe denn nochmal machen, nur mit besserer Grafik? Finde ich nicht okay, macht doch was Neues, macht auch mit eurer ganzen künstlerischen Energie dort draußen was Neues. Also nicht nur das wird gemacht, sondern gleichzeitig setzt man auch den Spieler durch das interaktive Medium Spiel dazu ein, indem er den Endgegner besiegt, hat er selber auch noch dafür gesorgt, dass es jetzt so weitergeht. Das heißt, rein theoretisch könntest du ja jetzt jedem empörten Fan sagen, dann darfst du es halt nicht spielen, darfst den ersten Teil nicht spielen, den Endgegner besiegen. Das ist jetzt halt passiert, das ist jetzt halt sozusagen der neue Kanon und du hast ihn mitgemacht. Du setzt den Spieler in die Rolle des Akteurs und des Täters, der den Kanon tötet. Das finde ich so clever gemacht. Ach, das gefällt mir. Ach, das mag ich.
Ah, wie nichtssagend das für mich war, wie ich mir erstmal händeringend überlegen musste, okay, heißt es, was ich denke, was es heißt, dann habe ich ins Netz geschaut, Ending-Analysen und so weiter, es heißt wirklich, was es heißt, aber das weiß ich doch alles nicht, ich weiß nicht, wie es weitergeht, jetzt geht's wohl anders weiter, so furchtbar.
Ja, aber es ist halt insofern, sofort werden die nächsten Teile für mich interessanter. Weil jetzt ist es eben nicht nur ich spiele weiterhin alles das nach, was ich eh schon dreimal in meinem Fall jetzt gespielt habe und was ich auch jederzeit irgendwie in der Story-Zusammenfassung mir irgendwo durchlesen könnte, sondern jetzt kommen halt so interessante Sachen. Also ich meine, allein jetzt die Sache, wir sind jetzt ja sowieso in einem Spoiler-Teil, stirbt Aerith jetzt demnächst oder nicht?
Weil ja, das ist, die Implikation ist mir auch klar. Ich glaube, das ist auch ein mächtiges Damoklesschwert, denn in einem Remake, in einem 1:1 Remake, ist keinerlei Ungewissheit, kein Zweifel daran, dass Aerith irgendwann sterben wird. Aber jetzt haben sie wieder das Fragezeichen in die Köpfe der Spieler gebracht. Und sie können sie immer noch umbringen lassen und es würde wieder wirken. Weil die Spieler, eben die eingeweihten Spieler, jetzt nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Das finde ich eigentlich cool. Das ist nett. Das ist eine geile Geschichte.
Also du kannst jetzt diese berühmte Sterbeszene von Aerith, kannst du jetzt theoretisch nehmen. Ja, und kannst sie 1:1 umsetzen bis zu diesem Moment und die Spieler sitzen wieder davor, passiert's doch nicht, ja, und dann kannst du alles machen, du kannst es nicht passieren lassen, du kannst es passieren lassen oder du kannst Sephiroth einen anderen Charakter töten lassen und alles wirkt. Ja, und ich fände das echt cool und clever, wie sie das gelöst haben, das hat mich wirklich bis zu einem nicht unerheblichen Grade mit dem Spiel wieder versöhnt.
Schön, schön, dass der Punkt, der mich dann letztendlich dann rausgeworfen hat, dich versöhnt hat. Aber das zeigt halt, wie eindeutig das Spiel sich an dich wendet und nicht an mich.
Ja, und wie du es halt auch nicht wissen kannst, dadurch, dass du das halt alles nicht wirklich deuten kannst, was dort passiert. Ich meine, diese Whispers, um die es da ja geht, diese komischen Wesen, die sind neu. Also die ja sozusagen für den Kanon stehen oder die Wächter des Kanons sind und von denen ja die ganze Zeit gesagt wird, dass sie sozusagen gucken, dass das Schicksal immer in den vorgeschriebenen Bahnen verläuft. Und da musst du jetzt auch durchaus, ich meine, das ist jetzt nicht sonderlich subtil, aber sozusagen diese Transferleistung, dass das Schicksal der Kanon ist, der Reihe, das musst du bis zu einem gewissen Grad natürlich rausfinden. Aber dabei hilft dir das Spiel halt mit diversen an den richtigen Momenten eingesetzten Flashbacks oder Flashforwards gewissermaßen, was noch passieren könnte und so. Und dann halt in der Bild- und Textsprache halt ziemlich eindeutig halt dieses Schicksal ist sozusagen die vorbestimmte Handlung. Und jetzt gehe ich da raus. Ich glaube halt, dazu musst du die vorbestimmte Handlung kennen und diese Bilder halt deuten können. Ja. Das impliziert das Spiel gerade, das kann nicht mehr passieren, aber dazu musst du halt wissen, dass das passiert.
Ja. Also es gab so viele Dinge in dem Spiel, die für mich unaufgelöst oder einfach untererklärt waren. Diese seltsame, hustende Gestalt im Nebenzimmer von Cloud, wer oder was das eigentlich ist. die ganzen Andeutungen, das klaut sich immer wieder an den Oberarm fast. Das habe ich durch das Lesen eines Wikipedia-Artikels begriffen, warum das wichtig ist. Aber es ist mir als Spieler nicht klar gewesen. Ich habe das schon gesehen, dass die Kamera immer wieder draufhält, wie der sich an den Oberarm fasst. Aber warum? Wusste ich nicht. Konnte ich nicht wissen. Es werden so viele Dinge angedeutet, die erst in späteren Spielen aufgelöst werden. Es werden Charaktere etabliert, wie dieser komische Soldat Zack. In Rot mit dem Motorrad.
Ach nee,
super,
der,
fantastisch.
Der nicht.
Der ist neu.
Ja, ja.
Und nichts passiert. Man trifft ihn mehrmals und das war's. Und das ist so.
Aber Zack taucht am Ende auf. Du hast natürlich keine Ahnung, wer Zack ist.
Richtig, da gibt's diese Szene mit diesem schwarzhaarigen Cloud und er läuft auf die Stadt zu und ich denk mir, what? Was soll ich da jetzt draus deuten? Welche Informationen gibst du mir gerade, Spiel? Das war eine Scheiße.
Ja, und er hat den Kampf überlebt. Aber erst nachdem du das Schicksal umgebracht hast.
Ich weiß nicht mal, welcher Kampf gemeint
Nein,
ist.
Nein, ich könnte dir auch
furchtbar.
Ja, jetzt, das ist eben so der Teil von Final Fantasy VII jetzt. Wenn ich dir jetzt anfange zu erklären, wer Zack ist, dann schmeißt du mir sehr viele Gegenstände an den Kopf und sagst, hau ab, das hat keine ernsthaft ein Spiel geschrieben, das ist doch dumm.
Ja, ich habe mir im Nachgang von Final Fantasy VII Remake mal die wichtigen Storypoints mal in dem Final Fantasy VII Fan-Wiki durchgelesen. Dankenswerter, das meiste auch schon wieder vergessen, weil es so konfus und verschwurbelt ist. Aber ich war sehr viel mit Kopfschütteln und Augenrollen beschäftigt. Aber finde das auch krass, dass damals in den 90ern schon in dem populären, in dem AAA weltweit bekannten Spiel die Story solche Sprünge geschlagen hat und solche Extreme erreicht hat. Ich finde das eigentlich.
Kennst Final Fantasy VIII nicht, oder?
Nee, hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das so ein abgefuckter Kram ist mit so vielen übertriebenen Wendungen. Also schön, das gönne ich. Also das habe ich gar nicht erwartet vom Mainstream-Publikum, ja? Der fucking Hipster-Stange, der sitzt auf seiner Insel und denkt sich, Final Fantasy VII, nie im Leben. Und dabei scheint das offensichtlich der heiße Scheiß, also auch richtig harter Shit gewesen zu sein. Nice!
Der Stange hockt halt auf Usedom.
Rüge.
In seinem Strandkorb auf Usedom hockt er halt, ja? Isst gepulte Krabben, ja?
Ja,
und hält sich für
den Schlauesten.
Ja, 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 genau. Und hier die coolen Kids auf Ibiza, die spielen Final Fantasy VII.
Ohne Scheiß, die Ibiza-Kids, die haben ein bisschen was gecheckt. Also nicht bloß chemische Drogen, sondern auch andere Sachen. Nice, also das fand ich dann auch schon wieder geil. Gleichzeitig vollkommen hanebüchen und bekloppt, aber geil. Und ich hätte gern, ich wünschte, ich hätte das Spiel spielen können wie du. Ich wünschte, mir hätte das alles was gesagt, sobald diese Whispers auftauchen. Und ich hätte vielleicht die Transferleistung gebracht und gesagt, oh, die wollen, dass ich das tue, was ich auch im Vorgänger getan habe. Die wollen vermeiden, dass der Kanon kaputt geht. Das hätte ich vielleicht cool gefunden. Ich hätte das Ende verstanden und die ganzen Andeutungen, das hätte mir einfach mehr gegeben. Also, ja,
das ist
bin das, ich das richtige Publikum.
Wobei das der Teil ist, den ich schwach finde am Ende. Das ist so die einzige Szene, Sache, die ich schade finde, ist nämlich, dass diese Whispers verhindern wollen, dass du sozusagen aus dem Kanon rausgehst. Mhm. Das ist ja, letztlich spricht dann ja das Spiel mit dir als Spieler. Ja, also das ist ja dann Breaking the Fourth Wall und so. Und ich hätte es halt toll gefunden, wenn mir das nicht mehr oder weniger gesagt wird, sondern wenn quasi halt Show, Don't Tell das Prinzip gegriffen hätte. Das hätte man ja durchaus umsetzen können. Das hätte ja durchaus, und an manchen Stellen tun sie es ja, wenn du irgendwo nicht mehr lang kannst, weil da die Whispers sind oder so, weil die dann so eine Barriere bilden, aber halt nicht wirklich, ich meine, sonst hättest du es ja auch rauslesen und merken können. Also wenn die das so aufgebaut hätten, dass ich halt sozusagen diese Whispers immer verbinde mit einem, das kann ich jetzt gerade nicht, weil es im Original nicht so gegangen wäre und ich so der ganzen Sache auf die Schliche gekommen wäre, das hätte man eleganter und schöner lösen können. Dann wäre es richtig geil gewesen.
Ja, ja. Aber ach Gott, kann auch gar nicht so viel dazu sagen, aber schon, also ich finde prinzipiell, auch wenn ich jetzt das Spiel für Leute wie mich nicht empfehlen kann, finde ich die Tatsache geil, dass sie halt das Ende so gemacht haben, wie sie es gemacht haben, dass sie halt jetzt frei sind. Und bin vielleicht sogar tatsächlich inzwischen wieder neugierig, das weiterzuspielen. Ich glaube, kurz nach dem Durchspielen hatte ich die Schnauze mehr voll als jetzt.
Das ist übrigens noch ein interessanter Aspekt, wo ich mich ein bisschen wundere, dass sie nichts dazu gesagt haben. Was ist mit Safe Games? Also ich habe nichts gefunden, ich habe keine wirklich verlässliche, belastbare Aussage gefunden, was Safe Games angeht. Also im Sinne von allem, der zweite Teil geht dann ja hoffentlich da weiter, wo er jetzt aufgehört hat. Aber reden wir dann über eine neue Konsole?
Ich nehme es an.
Ja, sehr wahrscheinlich. Also zumindest auch auf PlayStation 5.
Und ganz ehrlich, Safe Games, bei dem bisschen, was du
ja, an meinst, ich habe meine ganzen Materias jetzt, denen werden einige auf den Kopf steigen. Weißt du, was da jetzt Leute noch nachträglich ihre Materias maxen und ihre Charaktere maxen und all so ein Spaß jetzt, weil sie davon ausgehen, hello, sind japanische Rollenspiele, die machen sowas. Nee,
glaube ich nicht. Also, dann geben sie denen einfach eine Handvoll Standard-Materias in die Hand und die Ausrüstung auf Max-Level, die es im Spiel zu finden gab, geben allen so ein Level 20 und fertig ist sie. Also nee, ich denke nicht, weil das, weil der Spielstand an sich, das, was man überhaupt leveln und entwickeln kann, so wenig ist. Das ist so im Vergleich zu westlichen Rollenspielen so wenig komplex, so arm an Umfang. Das ist es für mich gefühlt einfach nicht wert, dass man sich die Mühe macht, die Safe Games zu transferieren.
Wahrscheinlich viel Mühe kann das nicht machen, aber weil dann, das Interessante ist ja, weil du dann wieder festgelegt bist, weißt du, jetzt bist du theoretisch erstmal in der Position, jetzt kannst du alles machen, ja, und im nächsten, weißt du, wenn du sagst, dann hier dieses Materia-System, sehen wir übrigens genauso wie der Jochen Gebauer, ja, das fliegt jetzt als allererstes raus, haben wir nur für den ersten Teil gemacht, damit die Fans ihr Materia-System wiedergekriegt haben. Das kannst du natürlich schlecht machen, wenn du den Fans erlaubst, die Materia zu übernehmen.
Gute Idee. Das ist noch ein Grund, dass man auf Safe Games verzichtet. Obwohl das ein ganz netter Punkt war. Ich glaube, das war auch ein schönes Element im Originalspiel, dass die Materia eigentlich so das nette Collectible war. Die schöne Belohnung. In Rollenspielen oder generell in Spielen bin ich immer in letzter Zeit enttäuscht durch die Belohnungen. Es gibt meistens nichts Interessantes zu finden. Und in diesem Spiel gibt's die Materias zu finden, die in jedem Falle schon mal irgendwie ganz cool sind und in konkreten, spezifischen Fällen sogar richtig, richtig Vorteile bieten. Und die wurden auch immer wieder ganz neckisch in der Spielwelt platziert, hinter irgendwelche Gitter, und man hat sie gesehen, oh, da ist das Objekt meiner Begierde, da ist das Osterei, aber wie komme ich denn da ran? Oder in anderen Fällen hat man sich überlegt, gibt's hier einen Alternativweg? Oh, ich habe eine Materie gefunden. Sehr geil. In allen Fällen hat mir das Spaß gemacht, die Dinger zu suchen und zu finden. Eine gute Belohnung, um sie in der Spielwelt zu verteilen.
Ja, und auch eine ganz gute Belohnung, weil dadurch, dass du sie ja mit den APs, die du im Kampf bekommst, dann halt auch aufleveln kannst, auch noch so ein nettes Collectible für hinten raus. Das gefällt mir schon, wenn halt das Management dieser unterschiedlichen Materias bei den unterschiedlichen Figuren absolut, jetzt halt nicht so ein Gefummel und Gepriemel wäre. Ansonsten finde ich das System eigentlich auch ganz nett.
Also wie oft finde ich in Spielen auch so versteckte Ecken und geht dann nochmal hinter diesen Stapel von Kisten, wo die Kamera eigentlich gar nicht andeutet, dass da noch was ist, aber hey, ich verstehe inzwischen Level-Design und kann auch Secrets ganz gut lesen und dann ist da was und dann sind es Crafting-Materialien. Das hasse ich. Sowas Beliebiges. Aber wenn da was Spezifisches, was Einzigartiges auf mich lauert, wie zum Beispiel eine Materia, auch wenn ich die nie in irgendwie meine Ausrüstung einbaue, aber das ist dann immer. Das sind mehr Glückshormone drin als bei einer Kiste voller Crafting oder irgendeinem grauen Zufallsitem. Nice.
Gut, meine Damen und Herren, das war es dann aber auch mit dieser zweiten Folge zum Final Fantasy VII Remake. Ich glaube, eine dritte werden wir nicht noch machen. Außer André spielt das mal, dann mache ich gerne mit ihm noch eine Folge.
Nee, ich denke, wir haben es jetzt auch echt hinter uns. Interessantes, eigenwilliges, seltsames kleines Spiel. Ich habe das auch noch nie erlebt, dass ein Remake einigermaßen vorlagengetreu ist. Außer bis zum Schluss. Das war durchaus schön. Es war schön, das Spiel gespielt zu haben, weil es eben in seiner Art doch ein bisschen was einzigartig macht. Ja. Empfehlen würde ich es trotzdem nicht.
Nee, also uneingeschränkt schon gar nicht, wenn dann für Fans mal, nehmt's mal bei einem Sale oder so, würde ich wirklich sagen, mit an. Da ist einfach zu viel Mittelmäßiges und auch wirklich Schlechtes drin. Und es würde mich echt interessieren, was das mal 2017 für ein Spiel war, weil das war garantiert ein völlig anderes. Dann würde ich auch da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass das, was wir jetzt spielen, relativ, ich meine, das erklärt auch die Verschiebung, die es dann nochmal gab, aber relativ spät zusammengekommen ist zu dem, was wir heute haben. Da sind vorher ein, zwei Iterationen, die schon relativ weit waren, verworfen worden. Da würde ich drauf wetten. Und würde mich mal interessieren, was sie dann weggelassen haben. Oh ja. Werden wir nie erfahren. Ja, von,
nie. Nee,
niemals. Weil Japaner ja, die schwatzen ja gerne, gell, über so Betriebsgeheimnisse. Man ja ständig.
Ach, die halten so gut dicht.
Verdammt, die.
Goddammit.
Die können das zu gut. Gut, meine Damen und Herren. Wir halten nicht dicht, ja. Wir podcasten weiter, immer weiter. Wir hören uns dann auch demnächst bei einem unserer anderen Bäckerformate oder bei einem unserer Sonntagscasts oder wo auch immer wieder. Bis dahin, wie immer, vielen Dank, dass ihr Unterstützer dieses Projektes seid. Und ihr seid die coolen Leute und wir hören uns demnächst.